People Perspectives, der HR-Podcast von Make, bei dem das Wesentliche im Mittelpunkt steht. Heute Patrick Scheer mit seiner Perspektive auf Employer Branding, den Arbeitsmarkt und das Thema HR im Allgemeinen. Darüber hinaus gehen wir aber auch auf seine Zeit als Dekorateur bzw. genauer gesagt Schauwerbegestalter ein und beleuchten die Anfänge von Social Media Recruiting sowie Multiposting-Tools, die er maßgeblich mitbegründet hat. Und damit hallo und herzlich willkommen im People Perspectives Podcast. Patrick, schön, dass du heute da bist.
Hi Lukas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin und ich habe Bock.
Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Ich freue mich auch sehr, mit dir sprechen zu können. Wir haben uns ja im Januar diesen Jahres das erste Mal persönlich gesehen bei dem Event von Nicer Spaces. Das ist ja auch ein Thema, was bei dir eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und wenn man sich dann so ein bisschen deiner Person nähert, nicht nur im persönlichen, sondern auch im virtuellen Raum über LinkedIn, da merkt man schon, du bist irgendwie sehr, sehr vielfältig unterwegs. Also es fällt auf, da steht Managing Director bei Amplify, aber auf der anderen Seite Employer Branding, Personalmarketing, Performance Marketing, HR, Speaker, Entrepreneur. Also da ist wirklich einiges los. Wir gehen gleich die Station so ein bisschen auch durch. Amplify, mit Sicherheit natürlich auch was Zentrales. Du hast es frontal auch auf der Brust stehen. Auch da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, woher der Name kommt. Aber was mich total begeistert hat, war dieses Thema, wo du dann auch gesagt hast, Dekorateur, ja, aber eigentlich, weil du auch deinen Meister gemacht hast, als gelernter Schauwerbegestalter ist dir der Begriff lieber. Warst da unterwegs für Gucci, Timepieces und Jewelry. Erzähl uns mal, wie kam denn das und wie kam denn dann vielleicht auch so der Wandel in die Welt, in der du jetzt unterwegs bist?
Ja, erstmal vorneweg, Managing Director bei der Amplify Holding. Ja, wir durften ja zwei neue Geschäftsführende einstellen für die Amplify GmbH und deswegen in die zweite Reihe gerutscht, deswegen jetzt in der Holding. Aber um die Geschichte von vorne zu beginnen, Dekorateur hast du gesagt, ja, irgendwann steht jeder mal vor der großen Entscheidung, Berufswahl, wo startet der Weg, wo geht's hin? Und da mein Großvater und mein Vater Dekorateur waren, ja, oder damals Dekorateur, heute Schauwerbegestalter, ganz neu Visual Merchandiser, bin ich da damals mit eingestiegen, weil ich irgendwas machen wollte mit ein Stück Kreativität, aber auch viel handwerklich, aber jetzt nicht irgendwie einen Handwerksberuf lernen wollte oder in ein Büro oder in die Fabrikhalle rein, sondern einfach sagen, okay, ich mache irgendwie so ein Zwischending. Und das hat sich da angeboten und so hat der Weg gestartet und Ausbildung gemacht, dann irgendwann den Meister noch draufgesetzt, dann über einen Selbstständigen, mit dem ich dann zusammen das Business gemacht habe, nach der Meisterschule, damit reingerutscht in Großdekos, Messebau und so Geschichten und von dort aus dann direkt zu Gucci, über eine Stellenanzeige in der Süddeutschen damals mich beworben und dann für Gucci Timepieces und Jewelry für Süddeutschland und Österreich unterwegs gewesen und bei Juwelieren dekoriert, ja, was natürlich super war und wenn ein gewisses Alter hast, wenn du jung bist und die Welt anschauen darfst und mit 22 Firmenwagen kriegst und jede Woche unterwegs bist, ist schon geil. Und dann von dort aus dann eben zu Adidas gerutscht und da meinen ersten Vertriebsjob über Kontakte bekommen und dann mein Vertriebstalent entdeckt.
Mega. Man nimmt ja immer auch so ein bisschen Dinge von Stationen mit in seinen Rucksack. Wenn wir auf die Zeit als Dekorateur bzw. Schauwerbegestalter blicken, gab es da irgendwas, was du sagst, das hat mich irgendwie geprägt oder ich gucke visuell, wenn ich an Schaufenstern vorbeigehe, drauf? Weil da ist ja immer auch das Problem zwischen viel Information vielleicht zum Produkt und aber auch das Ganze simplifiziert darstellen, was ja auch in der Businesswelt eine enorme Rolle spielt. Gab es da irgendwas, wo du sagst, das war so augenöffnend oder hat dich bis heute begleitet?
Das Thema, du hast dann irgendwann entwickelst ein Auge dafür, wenn Dinge richtig stehen. Also ich bin auch immer der daheim dann immer die Bilder gerade rückt und irgendwie dann in Grüppchen irgendwas zusammenstellt und so weiter. Das begleitet mich bis heute. Also ich kann die visuelle Unordentlichkeit kann ich nicht ertragen und muss da immer selber dann dran gehen. Und natürlich gehst du mit anderen Augen dann durch die Fußgängerzone oder schaust da Werbung mit anderen Augen an, empfindest Claims auch anders, schaust da hinten dran und das hilft mir jetzt in meinem jetzigen Job oder in meiner jetzigen Karriere oder in der Karriere der letzten 10 Jahre hilft mir das ja irrsinnig weiter. Und in der Meisterschule war ja auch das Thema Grafikdesign ein Thema. Und deswegen ist es auch, habe ich ja damals auch bei Amplify dann den Kreativbereich noch mit übernommen, also den Geschäftsführer für den Kreativbereich. Und das prägt mich bis heute, klar.
Wenn wir nochmal so ein bisschen weitergehen, du hast gesagt, du hast dann eben auch dein Vertriebstalent entdeckt über eben diese Rolle als Außendienstler für die Sportwatch bei Adidas, was damals ja ein totaler Renner war, bist dann bei E-Plus jüngster Gebietsvertriebsleiter Deutschlands geworden, also was glaube ich auch eine extrem spannende Geschichte war, also immer so auch das Thema Vertrieb, was du genutzt hast, bist dann weitergegangen zu Groupon, dann am 1. Oktober 2015, du hast auch gerade schon diese 10-jährige Geschichte angesprochen, kam es dann im Endeffekt zur Gründung von Amplify und am Anfang, so hast du es zumindest Vorgespräch gesagt, waren es relativ bescheidene Mittel. Und jetzt ist daraus was Großes entstanden. Vielleicht, um das zu entmystifizieren, direkt mal Amplify. Woher kommt der Name?
Der Name kommt von Employer und Simplify. Haben wir zusammengesetzt. War damals die Idee eines unseres dritten Gründers, den es leider heutzutage nicht mehr gibt. Und so ist Amplify entstanden. Aber wie gesagt, Amplify ist ja nicht nur mein Werk, sondern es waren ja damals vier, die Idee hatten, als wir Amplify gegründet haben. Beziehungsweise übrigens haben wir es damals da gegründet, wo jetzt Timo Hillebrand sein Restaurant drin hat. Im Wai. Und da war früher noch das Café Lichtblick drin. Und da haben wir uns abends immer getroffen zu viert und Amplify aufskizziert. Und so ist es entstanden, genau. Und der Name, wie gesagt, Employer und Simplify, weil wir sagen wollten, wir wollten irgendwas haben, was einfach die Einfachheit darstellt und diesen Full-Service-Gedanken lebt.
Und mittlerweile ja schon 10 Jahre, gab eben auch, sagen wir mal, so gewisse Veränderungen. Du hast die Holding angesprochen, aber trotz allem natürlich ganz, ganz zentral. Du hast es auf den Socken heute an, du hast es auf deiner Brust. Wir gucken gleich noch auf die Themen, die ihr auch da abdeckt, beziehungsweise wie sich das auch über die 10 Jahre transformiert hat. Aber ansonsten, um dein Bild auch noch abzurunden, du bist Papa von 4 Kindern. Ja. Deshalb hast du selber gesagt, ja, es ist irgendwie auch einiges letztlich bei euch los. Es gibt auch 7-jährige Zwillinge, die euch begleiten. Und wenn du dann aber mal Freizeit hast, dann ist dir ganz wichtig, nicht Skifahren, sondern Snowboarden, weil du auch ein cooler Typ bist, dem die Bretter gefallen, das steht da im Zentrum. Wie oft gehst du Snowboarden?
So oft wie irgendwie möglich. Und wo Schnee liegt.
Okay, das heißt,
also Schnee und Zeit ist ein Thema, aber so oft wie irgendwie möglich versuche ich dann in der Saison auf dem Berg zu sein, ja.
So 1-2 Mal im Jahr oder wie oft schaffst du es?
Ja, meistens so 8-9 Mal schaffe ich es dann schon, je nachdem, ob ich mal so eine Tagestour mache oder mal übers Wochenende oder mit den Jungs auch mal gehe. Also das, wie es die Zeit hergibt.
Bei Amplify, du hast den Namen jetzt schon erklärt, war ja euer Ansatz, den ich auch extrem spannend finde, weil wir auch bei den Unternehmen der Schwarzgruppe so ein bisschen die Vision haben, voraushandeln statt nur vorausdenken, also immer diesen einen Schritt voraus sein. Und das war bei euch ja auch der Antrieb. Ihr habt gesagt, ihr wollt eigentlich ganz gerne bei vielen Themen auch First Mover sein. Und deshalb, ich finde, die Geschichte von Amplify ist auch stark irgendwie mit Mut assoziiert. Unternehmertum, wenn wir da die letzten 3 Buchstaben drehen, haben wir auch wieder Mut, also passt ganz gut. Wenn wir vielleicht auf den Oktober 2015 blicken und jetzt mal so sukzessive auch nach vorne wandern, wie hat sich die Firma verändert und was sind im Endeffekt auch so gerade zu Beginn so die ersten Themen gewesen, die ihr abgedeckt habt und wie hat sich das vielleicht auch über die Zeit verändert?
Also Amplify, kurz vorgestellt, ist ja geboren als Full-Service-Agentur. Wir wollten die komplette Candidate-Journey abdecken, oder was heißt, wir wollten abdecken, wir decken die komplette Candidate-Journey ab. Und du hast vorhin Gründung angesprochen, und Gründung hat immer was mit Mut zu tun, weil du gehst dann nochmal einen Schritt zurück, ja, gehst nochmal auf Null, und Amplify ist auf der grünen Wiese entstanden. Wir hatten nichts, ja, außer eine gute Idee, und mehr gab es damals nicht. Und die Vision war, einen Full-Service-Anbieter zu gründen, das heißt von der Stellenanzeige, also von der Publikation der Stellenanzeige über, jetzt nicht über Post and Pray, weil wir schon damals dachten, okay, das Thema ist vielleicht auch endlich, ja, eher im Kampagnenmanagement dann zu denken, bis hin zur Employer Brand, im Personalmarketing und dann eben die Beratung ganz groß zu schreiben, weil es bringt doch nichts, wenn ich wahnsinnig viel Geld in meine Kampagnen versenke und im Nachgang aber eine ausbaufähige Karriereseite habe, beziehungsweise keinen guten Bewerbungsprozess hinten dran sehe und auch die Systeme gar nicht habe, um das eben abzubilden. Das heißt, die Candidate Journey fängt ja an bei dem Impuls zum Jobwechsel. Das kann ist übrigens meistens die direkte Führungskraft, der Impuls zum Jobwechsel. Da haben wir wenig Aktien drin. Aber unsere Aktien, die wir drin haben, ist eben die Stellenanzeige oder eine Personalmarketingkampagne, ein Plakat in der U-Bahn, weiß der Geier was. Da gibt's ja die ganze Klaviatur, die ist ja riesengroß. Und da fängt der Impuls an und dann geht's ja weiter bis hin zur Bewerbung, Bewerbungsgespräch. Ja, der Kandidat macht sich auf der Karriereseite schlau übers Unternehmen. Da muss die Arbeitgebermarke ja präsent sein und auch über die komplette Candidate Journey. Und da begleiten wir unsere Kunden und beraten unsere Kunden von vorne bis hinten, also bis zum Bewerbungsgespräch und bis zum Onboarding. Und dann sind wir raus und dann ist es Kundensache.
Und ihr wart da ja auch unter anderem die erste Agentur mit Google Ads, Social Media, Lego Series Play. Das waren alles so Einflüsse. Kannst du uns das vielleicht mal einordnen? Auch dieses Multiposting-Tool, was ja relativ früh am Anfang stand. Also was waren da so die Meilensteine?
Du hast gerade nochmal das Thema First Mover angesprochen und wir haben damals angefangen, wir waren die erste Agentur in Deutschland, die das Thema Kampagnenmanagement, ja, mit CPC-Modellen, halt Google Indeed auch groß gemacht hat. Das war damals eine wahnsinnige Pionierarbeit, weil der Markt damals noch anders getickt hat. Wir haben damals keine Softwarepakete, sondern Stellenanzeigenpakete verkauft. Das war damals diese Aufgabe von Agenturen, ja, und dann diesen neuen Ansatz CPC, also Cost-per-Click-Modelle reinzubringen auf den Markt, war eine wahnsinnige Pionierarbeit, weil es auch keiner verstanden hat. Ja, also allgemein, ja, ihr setzt einen gewissen Betrag auf eine Stellenanzeige, dann gibt es einen Klickagenten oder einen Bietagenten, der eben dann einen gewissen Klickpreis festsetzt und so, und erklärt das mal einer Recruiterin, die eigentlich jahrelang mit Stellenanzeigenpaketen gearbeitet hat, dass es jetzt was Neues gibt und dass es mit CPC, also Cost per Klick, abgerechnet wird. Das war schon mal das erste Thema. Dann haben wir gesagt, wir machen auf jeden Fall einen Multiposter. Ja, wir bauen einen Multiposter, was einfach ist. Also die Stellenanzeige via Drag and Drop da reinschieben, ja, Kanäle auswählen oder eben ein Kampagnenbudget wählen und dann auf Start drücken und dann Go und dann geht's los. Und das Ding war dann irgendwann mal fertig. Das war ja unsere erste Softwareentwicklung, die wir hatten. Super geiles Tool, der Amplify Recruiter, haben wir mega gefeiert und dann das erste Mal beim Kunden vorgestellt. Und dann hieß es, ja, voll geil, sieht gut aus, aber kann ich auch per Fax bestellen. Und dann haben wir gesagt, okay, sind wir ein bisschen zu früh dran mit der ganzen Geschichte. Und das war so der erste Rohrkrepierer, also für uns cool, weil es unser System war, das wir von Anfang an gebaut haben. Und wir haben immer noch einen technologischen Vorsprung, aber schwer auf den Markt zu bringen, weil es das damals eben noch nicht gab. Ja. Und dann ging es dann weiter mit dem First Mover vom Design Thinking weg, also Workshop mit Design Thinking in Kontext Employer Branding zu machen, war ja damals normal. Ja, das haben mehrere Agenturen auch damals gemacht, aber dann kam die Idee, irgendwann mit Lego Serious Play zu arbeiten. Und Lego Serious Play gibt es ja auch schon ewig und in der Innovation immer noch ein Riesenthema. Aber keiner hat bis dato versucht, das Ganze auf eine Arbeitgebermarke umzumünzen oder im Kontext von Arbeitgebermarke eben anzuwenden. Und das war für uns natürlich super, weil wir was Neues hatten nochmal. Da rausgegangen sind. Und diesen First Mover versuchen wir immer wieder, jetzt über die letzten 10 Jahre, immer wieder zu bringen, bis heute, ja, wo wir sagen, okay, wo ich mein persönliches Projekt jetzt habe mit den XP Days, also eine Recruiting-Messe im Kontext von E-Sports zu machen. Und das gibt's noch nicht, ja. Und irgendwas zu probieren, weil wenn du es nicht probierst, dann weißt du nicht, ob es funktioniert.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, kennen wir auch aus der Fußballwelt. Also da ja, bieten sich teilweise Experimente auch an. Jetzt hast du teilweise Rohrkrepierer angesprochen. Ich habe das Gefühl gehabt, so wenn du sprichst, diese Lego Serious Play Nummer im Kontext Employer Branding, die lief ganz gut. Wie bist du denn auch dann damit umgegangen, wenn du eigentlich gesagt hast, nein, die Idee ist gut, aber ich krieg sie nicht irgendwie wie an den Mann. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch so diese Schauwerbegestalter-Mentalität irgendwie reinspielt, weil du ja sagst, naja, dann dekoriere ich es vielleicht um oder bereits nochmal anders auf, sodass es im Endeffekt den Leuten auch nochmal klarer wird, um was es geht. Also wie hast du da auch vielleicht beide Welten kombinieren können?
Also im Endeffekt, viel umdekorieren lässt sich da nicht. Wenn du von der Idee überzeugt bist, dann musst du einfach dranbleiben. Ja. Und wir sind dran geblieben, ja, gerade an dem Thema CPC im Kontext Recruiting. Ja. Und da sind wir seit 10 Jahren jetzt dran geblieben und es hat uns das eingebracht, dass wir einer der größten Cost-per-Click-Agenturen, oder CPAS heißt es ja jetzt, Agenturen sind und auch das unsere Cash-Cow ist und ein Riesenbereich ist und wir dadurch auch Kunden gewonnen haben, wo ich im Leben nicht dran geglaubt hätte, dass wir die mal irgendwann bedienen und natürlich durch diese Eintrittskarte auch in den Bereich, in den Kreativbereich reingehen können und das Thema Personalmarketing, wie gesagt, Riesenklaviatur abfrühstücken können oder dann auch mal unsere restliche Produktpalette vorstellen können und dann auch mal ein Lego Serious Play Workshop machen und nicht nur im Kontext von Employer Branding, sondern auch mit anderen Fragestellungen. Du kannst ja mit Lego Serious Play kannst du ja jede Fragestellung irgendwo dir bauen, ja, und anhand von dem Gebauten erklären, was du damit meinst. Und wenn du dann eben das in der Schwarmintelligenz nutzt, hast du dann am Ende vom Tag ein Modell auf dem Tisch stehen, was genau dein Problem löst oder deine Problemlösung ist, beziehungsweise wo der Input von allen mit drin ist und wo du einfach eine saubere, funktionsfähige Brand, Idee, Innovation auf dem Tisch hast.
Vielleicht nochmal für unsere HörerInnen eingeordnet, du hast gerade CPIS gesagt, wofür steht's?
Cost per Application Start.
Okay, sehr gut. Nur einfach, dass wir da die Begriffe auch in der Gesamteinordnung haben. Und wenn du dieses Thema Lego Serious Play ansprichst, wie habt ihr das letztlich gemacht? Habt ihr dann gesagt, hier, baut euch mal irgendwie zusammen, wie ihr euch den Arbeitgeber der Zukunft vorstellt? Wie wollt ihr aufgestellt sein? Ja. Habt ihr da mit Rollen sozusagen experimentiert und den Kandidat, die Kandidatin irgendwie vor Gebäude gepackt? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie habt ihr die Methode genutzt?
Also das Ding jetzt zu erklären, wir jetzt Abend füllen, da reicht, glaube ich, die Zeit vom Podcast nicht aus.
Wir haben Aufnahmequalität, wir haben noch Aufnahmebande.
Okay, alles klar. Wir haben damals mit unser jetziger Geschäftsführer vom Kreativbereich, war damals noch Freelancer, und der hat ist ein Lego Serious Play Trainer, ja, und mit dem haben wir das damals besprochen gehabt, wie sowas aussehen kann. Er hat das vorgestellt und ich fand es schon ganz cool. Am Anfang ist immer die Ente. Schon mal die Ente gesehen?
Ja.
So ein Package, sind ein paar Steine drin, also ein roter Stein, ein gelber Stein, Stein mit Augen, Schnabel, keine Ahnung, ist da mit drin. Und dann müssen erstmal alle im Raum müssen eine Ente bauen. Mhm. So. Und dann siehst du auch mal wieder, und das zahlt ja auf das Thema Branding auch ein, da jeder von den Teilnehmern hat eine grundverschiedene Ente, weil du siehst eine Ente anders als ich, ja, und so ist es ja auch so, wenn wir draufschauen auf eine Marke, du siehst die Marke komplett anders wie ich, oder wenn ich dir Hund sag, ja, dann hast du wahrscheinlich deinen Hund, ja, in der Vorstellung, und ich habe einen ganz anderen Hund, ja, oder vielleicht ist der Hund auch nicht, ist er bei mir pink, ja, weiß ich ja nicht, wenn ich irgendwie auf pinke Hunde stehe, dann ist er in meiner Vorstellung pink, ja, und
dann ist bei dir vielleicht ein bisschen was anderes los, aber ja, aber jedem Tierchen sein Pläsierchen, ne?
Ja, eben, genau. Ja. In meinen Tiefen hast du jetzt gut reingeguckt, in mein Unterbewusstsein mit dem pinken Hund.
Diplompsychologe, kein Problem, ja. Kriegen wir später.
Genau, schauen wir nochmal drauf. Und so geht's los mit der Ente eben, ja, dass jeder eine grundverschiedene Ente hat, und das ist einfach die Idee dahinter, dass jeder einfach die Verbindung zwischen Hirn und Hand, ja, ist so die stärkste Verbindung, die wir haben. Also was fühlen, was erfühlen, was erkennen, ist einfach, du hast eine Idee, und wenn ich es aufschreibe, ja, dann komme ich irgendwann mal nicht weiter. Wenn ich irgendwas kreativ zusammenbaue und am Hand von dem Modell erkläre, wie ich es gemeint habe, kommt ein viel, viel größerer Input raus, wie wenn ich eben diese bekannten Post-its an der Wand kleben habe, weil dann kommen immer wieder dieselben Ergebnisse irgendwann, und das passierte eben bei Lego Serious Play eben nicht. Und dann, wenn jeder, also es gibt verschiedene Fragestellungen, da werden Modelle gebaut, die Modelle werden dann, oder anhand vom Modell wird erklärt, ja, es gibt immer so eine Feedback-Runde dann nochmal, und dann geht das Modell dann in das große Modell rein, und am Ende vom Tag steht eben deine komplette Arbeitgebermarke auf dem Tisch, und du kannst es eben dann anhand von dem nachvollziehen und siehst es visuell, kannst es viel besser erklären, und da ist wahnsinnig viel Kreativität dahinter. Aber man muss es einfach mal gemacht haben, um zu verstehen, wie es funktioniert. Haben da gerade oft bei Kunden, die sagen, ja, ist es jetzt interessant und so, wenn die alle mit Lego bauen, und wir haben da so Softwareentwickler, die spielen eigentlich kein Lego, ja, und dann machst du den Workshop, und das sind alle mega begeistert, die 8 Stunden vergehen wie im Flug, und du hast dann auch noch so ein Teambuilding hast du auch noch, weil dann eben die Leute untereinander auch noch sich besser kennenlernen. Also das Ding ist wirklich von vorne bis hinten ein Gewinn für jedes Unternehmen, und wir nutzen es auch selber bei uns in der Agentur auch, wenn wir irgendwo Fragestellungen haben zu unserer Arbeitgebermarke oder auch Innovationen, dann machen wir halt schon einen Lego-Workshop, und dann kommen meistens die Sachen dabei raus, die wir uns vorstellen und mit denen wir weiterarbeiten können. Oder auch mal pinke Lego-Hunde, ja.
Du, den bauen wir nachher noch. Und da gibt es ja aber auch diesen Ansatz Learning Through Play. Ich finde das total gut. Aber wie du sagst, viele haben ja auch diese Vorbehalte, also diesen Vertrauensvorschuss, den man eben auch geben muss. Weil wenn man natürlich sagt, da kommt eh nichts bei raus und was soll das jetzt? Wenn natürlich dann viel Reaktanz da ist, dann macht diese Methode keinen Sinn. Aber wie du sagst, dieser Team-Aspekt, der ist auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Und das ist ja auch irgendwie auch Employer Branding. Also weil du merkst ja auch im Bauen, finde ich, wie KollegInnen, wie Menschen miteinander an sowas bauen, was die vielleicht auch für Gesprächsthemen haben, ob die dabei lachen, auch so ein bisschen kriegst du ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch ein Gefühl für deren Kultur. Ja. Von daher finde ich das total sinnvoll. Vielleicht da eine kleine Anekdote. Wir haben neulich Seifenkisten gebaut in einem KI-Umfeld. Und da ist mir zum Glück aufgefallen, dass Seifenkiste ja KI drin hat. Also war es nur, sagen wir mal, stringent dann auch beim Thema KI eine Seifenkiste zu bauen. Bevor wir gleich, weil ich das total spannend finde, auch auf das Thema diese Recruiting-E-Sport-Messe nochmal vertiefen, was da der Ansatz war. KI müsste doch aber auch euer Geschäftsmodell jetzt in den letzten Jahren auch nochmal sehr stark verändert haben, beziehungsweise auch die Ansätze, auf der einen Seite wahrscheinlich die Möglichkeiten, auf der anderen Seite aber vielleicht auch gewisse Dinge obsolet gemacht haben. Was ist denn die Rolle von KI für euch? Also wie seht ihr die?
Wenn du auf der Messe jetzt warst, auf der Zukunft Personal, jeder hat sich KI aufs Schild geschrieben, ja, und wird ja mal anders verstanden. Der eine sagt, KI ist das Texten von Stellenanzeigen, ja, der eine hat irgendwo ein Tool damit gebaut, wo er dann irgendwo den Bewerberprozess nochmal unterstützt oder ein Matching. Du kannst die KI ja in so vielen Anwendungsmodellen oder hast ja so viele Anwendungsmodelle für die KI. So, und bei uns hat sich's verändert, dass wir in manchen Bereichen schneller geworden sind. Also Softwareentwicklung zum Beispiel, da sind wir um einiges schneller mhm. geworden. Oder auch im Kreativbereich, weil es halt weiterhilft. Ja, auch bei unseren eigenen Systemen, ja, wenn wir Kampagnen, also im Kampagnenmanagement, dass wir eine vollautomatische Ausspielung haben von Jobtiteln, eine vollautomatische Ausspielung von der Standorderweiterung in den Kampagnen. Also es hilft weiter, es macht schneller. Für uns spielen die Menschen auch eine wahnsinnige Rolle. Also wir haben die Profis und Menschen sprechen gerne mit Menschen. Und wenn unsere Kampagnenmanager sind einfach dafür verantwortlich, mit dem Kunden zu sprechen und ihn abzuholen, ihn mit reinzunehmen in seine Themen, in seine Ergebnisse, die er hat. Und da kann die KI auch nicht weiterhelfen. Also wir werden niemals einen Bot haben, der jetzt mit dem Kunden die Gespräche führt, die Feedbackgespräche beziehungsweise auch die Beratung macht. Also es hilft viel weiter. Ja, die Anwendung ist immer, ja, wir sehen, bringt sie was, bringt sie nichts, wird es auch angenommen und die Blase ist ja gerade riesengroß und wie gesagt, es gibt mega viele Anwendungen, aber ich glaube auch, dass sich jetzt die große Blase irgendwann mal zusammendampfen wird, irgendwann wird es platzen, ja, weil es steckt da wahnsinnig viel Geld drin in dem Thema KI, aber irgendeiner muss ja auch wieder das Geld wieder verdienen damit. So, und dann wird es einfach mal wieder zusammengedampft und dann wird sich fokussiert auf gewisse Anwendungen und das wird dann laufen. Wie gesagt, ist eine absolute Chance, ja, es gibt aber auch viele Risiken. Habe jetzt gerade beim Herfahren nochmal einen Podcast angehört, SW1 Leute über KI, sehr interessant und ja, wir sehen, was da kommt. Uns hilft's, ja, wir sind da dran, wir entwickeln viel intern, aber auch, wie gesagt, viele Sachen, viele Anwendungen, die für uns funktionieren, aber auch viele Anwendungen, wo wir dann sagen, nee, komm, lass gut sein, das bringt nichts, ja.
Wenn der KI-Hype, den ich glaube, der kein Hype ist, aber KI ist ja gekommen, um zu bleiben, aber trotz allem glaube ich auch ganz ehrlich wie du, es gibt ja momentan viele Startups, die einfach nur in die KI-Richtung gehen und dann unglaublich viel in kurzer Zeit viel wert sind, aber wie du sagst, ich glaube da auch an eine Kondensierung. Wie spielt euch denn momentan der Arbeitsmarkt in die Karten? Denn so vom Gefühl her, also die Arbeitslosenquote ist ja wieder relativ hoch, das ist kein Gefühl, das ist ja belegbar, aber so vom Gefühl ist es ja schon so, dass auch gerade junge Menschen, du hast vorhin gesagt, so auch bei dir mit 22, was ist so der erste Schritt? Also auf der einen Seite ist gerade, glaube ich, aber so diesen ersten Schritt zu finden, auch in eine Juniorrolle reinzukommen, momentan ja relativ schwer, weil man da ja auch gerade mit KI als Unternehmung teilweise das Gefühl hat, naja, da können wir irgendwie so gewisse Sachen vielleicht auch wegnehmen oder ersetzen. Wie nimmst du das wahr und wie hat sich vielleicht auch dadurch die Anfrage an euch in Richtung Employer Branding verändert?
Ja, wie ich schon gesagt habe, Chancen und Risiken. An der Arbeitgebermarke ändert es nichts, ja, also meiner Meinung nach nicht, weil wir sprechen viel über Daten, die natürlich auch in unserem Bereich extrem wichtig sind, aber eine Employer Brand oder unsere Kreativarbeit ist ja, dass wir Menschen begeistern. So. Und Menschen begeistern machst du nicht mit KI, das machst du mit Menschen. Ja. Und das fehlt mir gerade so ein bisschen in der ganzen Debatte, wie wichtig ist eine Arbeitgebermarke, weil es dreht sich nur noch um Daten und KI. Aber das Thema, den Bewerbenden zu begeistern oder den Kandidat zu begeistern und wirklich die richtigen Kandidaten für mein Unternehmen zu finden, da hilft dir die KI auch relativ wenig. Aber wenn du einen Arbeitsmarkt ansprichst, meine persönliche Meinung, wir haben nächstes Jahr einen Change im Arbeitsmarkt. Ja, es wird wieder ein Arbeitgebermarkt und nicht ein Arbeitnehmermarkt. Wichtig ist aber auch, dass du deine Arbeitgebermarke so aufbaust, dass du den Arbeitnehmer, dass du wieder umswitchen kannst, dass es für beide funktioniert, für den Arbeitgebermarkt und für den Arbeitnehmermarkt. Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, uns fehlen noch in vielen Bereichen, fehlen uns noch 100.000, 200.000 Fachkräfte. Das wird auch so bleiben. Das wird auch die nächsten 50 Jahre so bleiben. Es wird sich auch der Arbeitsmarkt wird sich in den nächsten 5 Jahren mehr verändern wie die letzten 50 Jahre. Ist immer so bei neuen Technologien, die auf den Markt kommen, hat ja mal damals mal begonnen, glaube 1800 irgendwas, ja, wo dann die Industrialisierung angefangen hat. Da sind die Pferdekutschen weggefallen zum Beispiel, wo dann das Auto kam. Ja, das war schon ein Riesen-Change und diesen Change haben wir jetzt wieder. So, und was dabei rauskommt, weiß keiner auch so richtig. Viele Debatten, viele Diskussionen, viele Visionen, die da sind. Aber der Arbeitsmarkt nächstes Jahr wird kompetitiv, nach wie vor, ja, aber wir haben in vielen Bereichen haben wir also die Bewerbungen werden wieder besser, die Qualität wird wieder besser, es kommt wieder mehr rein, die Kunden sind auch zufriedener, ja, weil sie eben die Auswahl haben. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, brauche ich jetzt viele Bewerbungen und dass ich viel wegschaufeln kann, weil jeder abgelehnte Bewerbende ist ja auch eine schlechte Reputation fürs Unternehmen, ja, sprich B2C, wenn du einmal irgendwo abgelehnt bist, ja, dann kaufst du das Produkt vielleicht nicht mehr. Oder gehst nicht mehr einkaufen, hier Stichwort Lidl oder so, wenn du abgelehnt bist, dann gehe ich halt woanders hin. Und da müssen wir uns die Frage stellen, ob wir nicht die KI und alles, was damit zusammenhängt, nutzen können dafür, dass wir für eine Stellenanzeige vielleicht nur 2, 3 Bewerbungen bekommen, die passen aber perfekt. Ja, dass jeder wirklich seinen Arbeitgeber findet, bei dem er glücklich ist, bei dem er happy ist, wo er sich wiederfindet und auch das Unternehmen Leute findet, die zum Unternehmen passen, weil es gibt nichts Schlimmeres und nichts Teureres wie eine Fehlbesetzung, wo ich dann eben nach 3, 4 Monaten sagen muss, nee, das war nichts, ja, ich muss nochmal neu ausschreiben.
Ich finde den Aspekt, den du ansprichst, total wichtig, weil ich meine, ich komme ja auch aus dem Beritt und häufig wird ja so gesagt, boah, Employer Branding, ja voll das weiche Thema und dann schreibst du da irgendwie so ein paar Sachen drauf. Aber genau, was du ansprichst, dass es eben auch einen echten Impact hat darauf, ob sich Leute für ein Produkt entscheiden. Viele machen ja dann im Endeffekt auch, keine Ahnung, bieten eine Brauereiführung an oder schicken auch mit der Absage, damit wir weiter in Kontakt bleiben. Vielleicht, keine Ahnung, passen wir später irgendwie zusammen, schicken dann irgendwie eine Probe von einem Getränk oder sowas hinterher, einfach um diese Emotion zu bespielen. Wenn wir auf die Candidate Journey blicken und du hast vorhin gesagt, es geht darum, Menschen zu begeistern, hast du da so 1, 2, 3 Dinge, wo du sagst, naja, die muss man unbedingt machen? Klar, ich weiß, es gibt nicht die eiligen Wollmilchsau, aber wenn wir sagen, Daten sind es jetzt gerade nicht, KI, ja klar, auch irgendwie integriert, aber was ist denn so aus deiner Sicht wichtig, um KandidatInnen zu begeistern und genau das zu schaffen, was dir ja auch wichtig ist?
Also, Daten sind es nicht. Daten sind es ganz viel, ja, die brauchst du. Das ist, wie gesagt, ein Riesenthema und das sollte auch sich jeder auf die Fahne schreiben und sich damit beschäftigen oder jeder Arbeitgeber sich damit beschäftigen, mit diesen Daten, auch in den Recruiting-Daten. Ja, habe ich auch relativ früh auch kennengelernt, Groupon, Startup oder der ganze Startup-Bereich, da ist damals schon mit KPIs getrackt worden, wie viele Bewerbungen da reinkommen, wie viele Lebensläufe damals gescannt worden sind und wie viele Einstellungen es die Woche gab. Ja, das kommt jetzt mal alles so nach 12 Jahren jetzt mal auf dem Massenmarkt an. Aber wenn du von Marken und Begeisterung sprichst, ist es, du kannst viel adaptieren aus dem normalen Marketing, also aus dem normalen Branding auf das Employer Branding, weil ich muss ja oder ich will ja als Unternehmen will ich ja eine gewisse Marke als Arbeitgeber haben und unterscheidbar sein. Und das ist ja immer das Thema. Ich bin ja gerade auch wieder vertrieblich ein bisschen aktiv, auch durch die Netzwerkerei und bin wieder auf vielen Karriereseiten unterwegs und ein paar davon sind wirklich der Kracher, ja. Alles richtig gemacht, gut gemacht, ja. Und du hast richtig gute Arbeitgebermarke. Aber der Großteil immer noch auswechselbar, immer noch die gleichen Bilder, der gleiche Aufbau, die gleichen beantwortenden Fragen auf den Seiten. Und was mir auch so ein bisschen fehlt, ist dieser Mut von Personalmarketing. Also du hast eine Arbeitgebermarke, die wird dann entwickelt, ja, und dann spiele ich das Ding in der Kommunikation intern. Also kommt der intern, wird der intern erschaffen, ja, dann extern, dass er wieder zurückspiegelt nach intern, ja, und dann nehme ich die eigenen Leute mit. Und eine Kampagne muss ja auch begeistern. Nehmen wir mal IKEA oder Sixt ist ein gutes Beispiel. Wenn du die Sixt-Werbung siehst und bei Sixt arbeitest, fühlst du dich ja auch davon angesprochen, bist stolz auf deine Marke und stolz auf deinen Arbeitgeber, weil er eben so eine geile Werbung macht. So. Und was wir aber viel sehen, ist komplett, was, wenn es ins Personalmarketing geht, ist das teilweise echt komplett lame, ja, wenn ich da die Printgeschichten anschaue, die ich sehe, beziehungsweise auch irgendwelche Plakate im Kontext Recruiting in der S-Bahn, U-Bahn und so weiter, dann ist es meistens so, ja, Happy Family und komm zu uns und hier ist noch ein Link oder ein QR-Code drauf und dann machen wir so ein bisschen an, da fehlt einfach dieser werbende Ansatz, ja, dass du eben sagst, okay, ich hau halt auch mal rein und vielleicht kann ich mir auch mal einen Shitstorm einfangen, aber ich habe wenigstens meine Arbeitgebermarke mal mal publik gemacht. Ich habe für Awareness gesorgt, für Aufmerksamkeit in meinem Bereich. Und das ist das, was wichtig ist. Und das fehlt mir so ein bisschen, dieser Mut, auch meine Arbeitgebermarke wirklich mal was anderes zu machen oder im Employer Branding, Personalmarketing auch mal so rauszugehen, dass es halt mal auffällt, richtig auffällt. Das machen nicht viele.
Irritation schafft Reaktion, kann man ja auch in dem Punkt sagen. Wenn du die Karrierewebseiten auch durchgehst, gibt es da irgendwie ein Beispiel? Du musst jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen nennen, aber irgendwas, was dir in den letzten Jahren begegnet ist, was ihr vielleicht auch ausgestaltet habt, wo du sagst, da war dieser Mut drin, da seid ihr eben auch stolz drauf. Also weil wir haben ja die 10-Jahres-Spanne angesprochen, wo du gesagt hast, ey, das war, da musst du auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber hey, das war richtig cool, da ist bis heute irgendwie so ein bisschen Benchmark auch für uns.
Unternehmen nennen bewusst jetzt nicht, ja, weil sonst alle auf die Seite gehen und sagen, ich finde es auch nicht so geil.
Deshalb habe ich den schon rausgenommen.
Genau, vielen Dank dafür. Es gab tatsächlich auch ein geiles Wort, ja, was viele benutzen gerade aktuell. Es gab tatsächlich wirklich einige Projekte, die anders waren, wo man dann nach diesem Lego Serious Play Workshop dann eben die Arbeitgebermarke mal aufskizziert hat und dann auch gesagt hat, okay, das ist eure Bildwelt, das ist eure Tonalität, das ist eure Farbwelt, ja, hier müsst ihr arbeiten, da, das ist euer USP, das ist euer Claim oder eure EVP, euer Employer Value Proposition, euer Alleinstellungsmerkmal als Arbeitgeber und so müsst ihr kommunizieren. Und dann bist du an dem Punkt, ja, wo du deinem Kunden schon geile Ideen hast, ja, und dann sagst du, okay, jetzt gehen wir in die Kampagne, weil wir machen ja nicht nur die Theorie, wir machen die Praxis auch, ja, und setzen ja dann um, ja, und dann hast du die Ideen, wo du dann eben drei Ideen präsentierst, einmal eine normale, die übers Ziel hinausschießt und halt eine lame, so, und meistens wird halt dann die normale genommen, so, und wenn man sagt, ja, das können wir nicht, und dann wird es der Geschäftsführer nochmal vorgelegt, die sagt, nein, um Gottes Willen, so können wir ja nicht rausgehen, und das sind so Sachen, wo du dann auf einmal Farben abändern musst, weil ja, aber dann kommt dann wieder das Marketing und sagt, das passt nicht zu unserer CI, die musst du auch mitnehmen auf der ganzen Reise, die sind ja meistens bei den Workshops auch mit dabei, ja, dass die noch ihren Teil dazu beitragen können, dass es auch wieder ins Gesamtkonzept von dem Unternehmen passt. Und wie schon vorhin gesagt, mir fehlt dann ab und zu der Mut, mal was zu machen, was wirklich mal für Aufsehen oder für Awareness sorgt.
Gab es da was eurer Sicht nach auch für genau diese Awareness gesorgt hat, was ihr mal umgesetzt habt?
Ich glaube, wir hatten mal so eine Kampagne, wo wir einen Gehsteig besprüht haben, gibt da so Kreidespray, wo wir beim Wettbewerber eben dann den Claim auf den Gehweg gesprüht haben. Ist ein riesen Aufriss, muss da eben mit der Stadt alles klar machen, dass es keiner auch wegwäscht und so weiter, und das bei den Wettbewerben dann halt immer vorne dran gemacht haben. Und das war so eine Guerilla-Kampagne, die wir da gemacht haben, die auch echt gut eingeschlagen hat. Dann haben wir unsere eigene Kampagne, die wir gemacht haben, die jetzt letztes Jahr lief in Stuttgart-Umgebung, haben in Stuttgart und Leipzig gespielt und Bus beschriftet, die war richtig geil, ja, die kam richtig gut an, ist auch von mega vielen Leuten gesehen worden, hat da ganz viel Feedback bekommen, richtig gutes Feedback für diese Kampagne, und da haben wir mal selber was probiert und da kam auch richtig was gut dabei rüber.
Was war da der Kern bei den Bussen? Was habt ihr da umgesetzt?
Der Kern war, du findest keine Bewerbenden, wir schon. Ja, das ist so der Ausschlag gewesen. Und dann haben wir unsere eigenen Leute dazu missbraucht, schon fast, obwohl die echt Bock drauf hatten, eben diese Bildwelt damit zu gestalten. So, und das sind alles so, und die Bildwelt hat dann so diese lame Arbeitswelt darstellen wollen, und das war dann die Kampagne eben, die dann da gelaufen ist, auf Plakat, auf Bus, und dann, ich glaube, ein paar Videos gab es noch, und Radio haben wir noch gespielt, also war schon cool.
Du hast auch einen Aspekt angesprochen, den man ganz oft gerade bei, sagen wir mal, eher traditionellen Unternehmen auch beobachtet, dass teilweise die Kundenansprache im Sie und die Kandidatinansprache aber relativ schnell im Du. Außerdem auch, sagen wir mal, bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sehr konservativ, weil der Kunde natürlich auch Verlässlichkeit erwartet. Ja. Auf der anderen Seite will er aber dann auch Mitglieder der Generation Z und Alpha ansprechen, muss da eben eine andere Bildwelt eben ja letztlich wählen. Nimmst du diesen Konflikt auch wahr? Und wenn ja, was ist so vielleicht auch deine Empfehlung, den zu lösen? Weil du sagst ja selber, beim Thema Employer Branding ist teilweise auch Unternehmenskommunikation, Marketing mit am Tisch, hat vielleicht auch eine andere Sichtweise drauf, weil der Kunde ist einfach ein ganz anderer, wenn man von Kunden beim Kandidaten sprechen mag.
Kann man eigentlich ganz einfach beantworten. Das muss passen. Ja, das, was für Fiat funktioniert, funktioniert für Mercedes vielleicht nicht. So, und das kommt immer auf den Kunden drauf an. Jeder Kunde ist ja individuell. Jeder hat eine individuelle Arbeitgebermarke. Ich kann nicht pauschal sagen, wir sind jetzt alle partout. Ja, wir hatten mal einen Pitch beim Kunden und im Vorfeld war dann so, ja, wir sind eigentlich ein Startup. Ja, und dann sage ich, okay, Startup, da in Schwarzwald gefahren und dann das Unternehmen gesehen und das war alles andere wie ein Startup. Ja, und das Startup war, der Startup-Gedanke war da, die waren sehr innovativ, aber es war ein alteingesessenes Familienunternehmen. Und da haben wir auch gesagt, na, ihr könnt nicht als Startup kommunizieren, ja, weil ihr seid das definitiv nicht. Euer Gebäude, eure Arbeitswelt, das hat alles andere wie ein Startup. Ihr zieht dann die falschen Leute an, die euch dann früher oder später wieder verlassen werden, ja. Ihr seid ein Familienunternehmen, ja. Und der eine Kunde sagt, ja, eigentlich habt ihr recht und so. Und dann lass uns daraus was bauen und sag uns, wie wir wirklich sind, ja. Und schmück dich nicht mit fremden Federn oder sei was, was du nicht bist, sondern sei klar in deinen Aussagen, klar in deiner Außenwirkung, in deiner Arbeitgebermarke und verkörper wirklich das, was du bist. Ja. Und da kommen vielleicht auch bei einem Workshop Sachen raus, die vielleicht nicht so bei Begeisterung stoßen bei der Geschäftsführung, so bei der Geschäftsführung. Aber im Endeffekt sind da die Mitarbeitenden, also vom Marketing bis übers Lager, bis über Führungskräfte sind da bei dem Workshop mit dabei. Und das, was dann rauskommt, bist du als Arbeitgeber. Da geht kein Weg dran vorbei. Aber um deine Frage zu beantworten, funktioniert nicht bei jedem anders. Der eine macht sie und dann passt es auch, wie du eben schon gesagt hast, die Wirtschaftsprüfungsagentur macht eher sie. Und die und das Startup per Du, ja, oder wenn ich halt eben eine Du-Kultur im Unternehmen habe, dann kommuniziere ich per Du, logisch.
Das heißt, du siehst auch keinen Widerspruch dann, wenn zum Beispiel ein Unternehmen aus der Wirtschaftsprüfung die Kunden, die wirklich, sagen wir mal, da Kunden sind, die Unternehmen im Sie anspricht, aber in der Arbeitgebermarke im Du kommuniziert.
Das sehe ich jetzt kein Problem drin. Ja. Weil ich muss es ja dann auch irgendwie trennen, die Ansprache zum Kunden, ja, und die Ansprache für meinen neuen Mitarbeitenden.
Und auch wenn sich Bildsprache und Kampagnenart unterscheiden, für dich auch kein Problem.
Gut, dass du es ansprichst. Als wir angefangen haben, war immer so, wir müssen ja unser Produkt auch auf die Karriereseite bringen. Also erstmal bei der Thema die Karriereseite kommt ja erst der schöne Header, ja, mit den eigenen Mitarbeitenden und ja, kein KI, ja, das können wir später auch nochmal drüber quatschen. Dann kommt so der Unternehmenstext und da hatten wir bei ganz vielen unseren Kunden, da hatten wir dann eben so eine riesen Textwüste, wo es eigentlich, wir sind Marktführer im Produkt XY, ja, wir machen hier geile Schrauben für da und Vorhängeschlösser und tralala und hin und her. Das interessiert ja im ersten Moment nicht, weil wenn der Bewerbende, der Kandidat oder die Kandidatin auf die Karriereseite geht, dann weiß er ja schon meistens, was das Produkt ist. Und wenn das Produkt dann auch noch interessiert, dann gehe ich ja auf die Corporate-Website und schaue da drauf und sage, okay, dann kann ich mir das Produkt nochmal schlau machen. Aber im Endeffekt geht es bei einer Karriereseite geht's nur um den Arbeitgeber. Ja, wir sind ein alteingesessenes Familienunternehmen, das schon seit bla bla auf dem Markt ist und uns ist wichtiger als Arbeitgeber, dass wir euch bla 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 anbieten. So. Und fertig, drei Zeile und das war's. Und wie gesagt, gelesen wird sowieso nicht mehr im Netz. Ja, und schon gar nicht bei vielen Generationen, die einfach Content konsumiert wie Smarties, ja, einfach da zwei Stunden sich irgendwelche Reels reinzieht. Da brauchst du nicht anfangen mit langen Texten auf der Karriereseite.
Da gibt's übrigens, apropos auf YouTube, auch wenn man deinen Namen eingibt, auch ein schönes Video, wo man dich ein bisschen anders gekleidet sieht. Hast du auch, glaube ich, eine andere Hose an, ist ja im Anzugformat. Über die Hose sprechen wir gleich noch, aber da erklärst du, glaube ich, die Vorzüge eures Multiposting-Tools. Hat mich sehr gefreut, dich da so zu sehen, in schauspielerischer Rolle.
Ja.
Posten wir dann in den Shownotes, also auf jeden Fall auch sehr sehenswert. Da warst du schon, sagen wir mal, auch sehr innovativ unterwegs und wenn wir über diesen spielerischen Aspekt sprechen, dann greift ihr den ja auch auf bei eurer Recruiting-Messe im Kontext E-Sports. Was war da jetzt so der Kerngedanke? Wie kam es jetzt auch dazu in der Fortsetzung oder was ist da auch eure Vision?
Wir sind ja zusammen im Office mit TaylorMade, ja, wie du vielleicht weißt, ja, und da ist jetzt auch eine Partnerschaft, Freundschaft entstanden, ja, zu den Jungs von TaylorMade, Jungs und Mädels von TaylorMade. Die haben auch unser zehnjähriges Jubiläum, unser Festival mitorganisiert. Auch super, wenn man mal eine Agentur braucht, die sowas auf die Beine stellen kann, dann meine Empfehlung an dieser Stelle.
Grüße an Martin Frey.
Um ein bisschen Werbung zu machen. Grüße an Martin Frey, genau, Stefan Bartsch und Olli. Irgendwann kam der Stefan zu mir und gesagt, er hat jemanden kennengelernt von der E-Sports-Manufaktur, die machen so E-Sports-Event, ja, und ob wir uns mal mit dem unterhalten sollen, weil er findet das Thema mega geil und mega spannend. Sag ich, gut, alles klar, und wir sind ja auch die Pioniere, ja, und schauen uns jede Themen an und gucken, ob man da was draus bauen kann und ob das cool ist. Haben dann mit dem Gianluca gesprochen von der E-Sports-Manufaktur. Er hat dann so ein bisschen vorgestellt, wie er eigentlich so sein Unternehmen gebaut hat und kam dann irgendwann mal drauf, dass er für größere Corporate-Kunden Recruiting-Events, also E-Sport-Event gemacht hat im Kontext mit Recruiting. und das mega erfolgreich war. Also messbar, erfolgreich, das waren bei verschiedenen Corporates, eben hat er da irgendwie 3-4 Veranstaltungen gemacht und das auch vorgestellt und ich fand das mega. So, und wir kennen ja die normalen Recruiting-Messen, ja, Rückwand, Stehtisch, ja, zwei Personaler stehen da und versuchen dann eben zu begeistern, ja,
mit Kugelschreiber, eben, vielleicht noch
Kugelschreiber, Radiergummi und noch irgendwie noch Tasse ein noch ein Tasse, Jutebeutel ist auch mit dabei, der ist dann auch prompt voll, wenn dann alle rumgelaufen sind um eine Messe mit einem Jutebeutel und dann liegt aber der Jutebeutel wahrscheinlich irgendwann im Eck, ja, das was drin ist, kommt dann ins Altpapier und der Jutebeutel wird vielleicht, wenn es gut läuft, noch benutzt und das ist so die typische Recruiting-Messe, die ich jetzt aber nicht schlecht reden will. Ja. Das hat alles seine Daseinsberechtigung, ist alles cool und ich glaube auch, dass die Messen in der CBA, ja, die ja auch stattfinden, dass die auch wirklich cool sind und die haben auch einen Wahnsinnszulauf und es ist auch eine Pflichtveranstaltung, dort da zu sein. Aber vielleicht kann man das Thema auch mal neu denken und sagen, okay, was kann ich denn noch machen, weil ich bin ja ich habe ja eine Trendgruppe, eine Zielgruppe. Also früher haben wir von Zielgruppen gesprochen, ja, macht man heute noch, aber eine Trendgruppe ist ja auch da, die zum Beispiel eine Trendgruppe sind Gamer. Ja, und das kann der Gamer sein, der jetzt 15 ist, ja, der im Gaming da Bock drauf hat, an seine Xbox oder an seine Switch oder am PC zu zocken, kann aber auch der sein, der schon 35, 36, 37 ist, der das ganze Leben schon zockt, ja, und das immer noch macht. Also es ist die ganze Trendgruppe. Deswegen ist es nicht eingedampft auf eine Zielgruppe, sondern auf eine Trendgruppe.
Wo bist du da? Bist du Zocker?
Früher ja, ich bin so die Amiga, C64 Amiga-Generation, ja, und irgendwann ist das Thema auch weggefallen und dann hast du Kinder und dann fängt es auch wieder ein bisschen an, also beim Junior ab und zu mal FIFA zocken, das kommt schon mal vor, aber mir fehlt die Zeit einfach, ja, ich habe die Zeit nicht da jetzt auch noch zu zocken, ja, also ich bin froh, wenn ich mal irgendwie eine Stunde mal da sitzen kann und mal nichts tun kann und mal nur in die Luft gucken kann, ja, das ist auch geil.
Dann kommen wir gleich zum Zen-Buddhismus, aber
genau,
das heißt, sind wir bei der Trendgruppe, ja?
Genau, aber um das Thema noch weiter aufzunehmen, wie die Idee kam, dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal irgendwo so ein Ding mal skizzieren, wie sowas aussehen kann. Ja, dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen mal die Karl-Benz-Arena her, packen da in die Mitte ein E-Sports-Event und außenrum können sich die Firmen präsentieren und eben ihr sich als Arbeitgeber dort präsentieren für Azubis und Young Professionals. So, und ich sage, ist schön und gut, hört sich gut an, aber was hat denn eigentlich der Kunde davon oder der Aussteller davon, ja. Erstens mal das Thema messbar, ja, also die Leute müssen sich ja anmelden in so einer XP-App, ja, und werden dann von vorne bis hinten bespaßt, also das Event ist im März, ja, ab Januar geht die Vermarktung los über die XP-App, da melden sich dann eben die Schüler und Studenten melden sich dort an für dieses E-Sports-Event, müssen dann schon anfangen, XP-Punkte zu sammeln in der App und werden dann schon rangeführt an die Aussteller, also im Vorfeld schon, bevor sie da die Halle betreten, wissen sie schon, wer da alles ausstellt und müssen da schon eben ihre XP-Punkte sammeln. Dann gibt es ja auch die Anmeldedaten, die wir dann auch datenschutzkonform in Leads umwandeln können. Das heißt, jeder Aussteller hat schon zwischen 1.000 und 2.000 Leads, die er dann im Nachgang angehen kann, durchsortieren kann nach Interessen, Abschluss und so weiter und so fort. Ja, also er hat schon was Messbares. Und dann ist es so, dass er seine Zielgruppe oder Trendgruppe den ganzen Tag eben vor Ort hat. Weil die kommen morgens, ja, und zocken da den ganzen Tag. Abends ist die Preisverleihung. Und währenddessen sind die alle auf der Messe und jeder hat die Möglichkeit eben, die Messebesucher eben zu bespaßen beziehungsweise die Gespräche zu führen. Die müssen auch an Stand kommen, weil sie Fragen beantworten müssen in ihre XP-App, dass sie die Punkte sammeln, dass sie auch die Gewinne abstauben. Zum Schluss gibt es eine Verlosung von einem Führerschein, ja, bei den Schülern, bei den Young Professionals. Überlegen wir uns noch was anderes. Es ist neu, es ist ein Pilot, es ist einfach auch wieder was Innovatives. Wir wissen nicht, ob es funktioniert, aber wie schon vorhin gesagt, um da nochmal den Rückschluss zu ziehen, du wirst es nie wissen, ob es funktioniert, wenn du es nicht ausprobierst. Aber ich glaube, es wird cool.
Das heißt aber, dieses Spiel hat nichts mit Perspektive, mit Karriere zu tun, sondern wird dann vielleicht FIFA gezockt oder genau. Ne, das ist so ein ganz anderes Spiel. Es geht eigentlich ja nur darum, einen Kontaktpunkt zu schaffen. Und dafür genau. Finde ich es halt sehr clever, weil du sagst ja, du willst diese Trendgruppe. Also ja. Es ist ja jetzt erstmal nicht irgendwie ein Unternehmen XY, was sie wahrscheinlich begeistert, außer es wäre jetzt irgendwie sowas wie aus der Spielindustrie irgendwie ja. Ein großer Hersteller, ein prominentes Unternehmen. Das würde wahrscheinlich so ein bisschen ziehen, aber es geht darum, vielleicht auch mittelständische Unternehmen dann quasi darum zu platzieren, den Kontaktpunkt zu haben und dann zu schauen, was man letztlich daraus macht.
Ich muss doch wissen, also mache jetzt ein paar Jahre schon Vertrieb. So, und das, und Recruiting ist ja eine Form von Vertrieb, ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und wenn ich einen Kunden gewinnen will oder einen Kandidat gewinnen will, dann muss ich erstmal wissen, was will der überhaupt? Ja, was ist sein Antrieb? Was findet er cool? Was sind vielleicht auch seine Herausforderungen, die er hat? In welcher Welt bewegt er sich? Und genau da setzt es ja an. Also ich hole die Zielgruppe da ab, wo, in der Welt, wo sie sich bewegt. Weil ich meine, wir haben, die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht, das wäre jetzt auch nicht so cool, wenn ich hier irgendwelche Zahlen droppen würde, aber wir haben extrem viele Zocker in der Altersgruppe von 15 bis 28 oder bis 30 zocken extrem viele und haben auch ihre tägliche Zockzeit. Ja, ich habe einen 11-jährigen Sohn, ja, den man da mal einbremsen muss. Ja, der darf am Tag eine halbe Stunde zocken und dann ist aber auch schon gut. Ja, und da wird aber trotzdem noch immer wieder nachgefragt und irgendwo auch beschissen, wo es geht. Ja, mit seiner Zockzeit, und da sieht man dann, was es ausmacht und dass es wirklich die Zielgruppe ist, die wir dort haben wollen. So, und dann stellst du dich aber als innovativer Arbeitgeber vor und sagst, hey, ich mache da mit. Ja, ich habe auch was bei mir am Stand. Ja, weil wir hatten damals mal ein Projekt mit dem Klinikum Garmisch-Partenkirchen, und auch ein sehr der Ansprechpartner dort ist begleitet mich bis heute, weil er jetzt im Klinikum Stuttgart ist, ja, und damals auch schon sehr innovativ war und auch Ideen angenommen hat. Und da haben wir damals so 360-Grad-Tour im Klinikum, haben wir da eben auch für Karrieremessen und da gemacht, 360-Grad-Kamera, in OP rein, bei so einer Hüft-OP war ich da mit dabei und auf dem Dach und in der Aula und überall das Klinikum gezeigt. Also wir wollten damals, war auch so ein First-Mover-Ding, in 360 Grad wollten wir Arbeitgeber zeigen. Und das Klinikum Garmisch-Partenkirchen war dann die Ersten, die das eben umgesetzt haben, und da hatten die Karrieremessen und alle mit ihrem Stehtisch, ja, und der Rückwand, nur das Klinikum Garmisch-Partenkirchen hat einen Stehtisch, Rückwand und einen Drehstuhl, wo einer drauf saß mit so einer VR-Brille. So, und das war schon damals der absolute Kracher, vor 9 Jahren jetzt. Und das ist wieder das ähnliche Thema jetzt. Wir versuchen wieder irgendwas Neues auf den Markt zu bringen, um eben die Besucher oder die Zielgruppe, Kandidaten, Kandidatinnen, wie auch immer, eben dort abzuholen, wo sie Bock haben, und dann auch ein Event draus zu machen, was wirklich auch drin bleibt. Und wenn man dann sagt, okay, ich war auf diesem Event, das Event war geil, da war übrigens auch Arbeitgeber XY, und den schaue ich mir mal näher an.
Er passt auch ziemlich gut zu einem Projekt, was wir umgesetzt haben, also der Steve aus meinem Team mit der Sabine Zeitler. Da ging es um das Thema, wie kriegt man eigentlich die Unternehmen der Schwarzgruppe auch näher an die jugendliche Zielgruppe, und wie kann man eigentlich diese gesamten Berufsbilder, diese kompletten Möglichkeiten auch transparent nach außen vermitteln. Da haben wir eine Metaverse-Anwendung gebaut, die diesen ersten Kontaktpunkt im Endeffekt darstellt. Du kannst quasi die Unternehmen, die einzelnen Sparten kennenlernen für dich, in deinem eigenen Tempo digital diese Welt und dich dann eben auch darüber bewerben. Also das geht ja so ein bisschen in die Richtung, ist nochmal ein bisschen mehr diese Customized-Verbindung letztlich, aber genau was du sagst, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, da mutig zu sein, einfach neue Wege zu gehen und vor allem auch symbolische Wege in Richtung der Zielgruppe. Also das Gaming in eurem Fall oder auch diesen digitalen Touchpoint. Wir haben jetzt viel über Innovation gesprochen. Ich habe dich ja auch gebeten, als Vorbereitung auf diesen Podcast etwas mitzubringen, was dich begleitet, was irgendwie ein wichtiger, signifikanter Gegenstand ist. Und der geneigte Zuschauer, die geneigte Zuschauerin wird sehen, also die Kaffeetasse ist von Make. Übrigens der YouTube-Beutel, den wir dir nachher geben, der wird aufgehoben. Weil ich werde dich noch ein bisschen begleiten, von daher, der darf nicht wie bei einer Karrierewesse woanders landen. Aber man sieht jetzt erstmal nichts auf dem Tisch, aber trotz allem hast du was mitgebracht. Was ist es denn?
Erstmal vorneweg nochmal zurück zum Thema Messe. Die Schwarzgruppe ist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Ja, der Vertriebseffekt hat noch sein müssen jetzt. Was habe ich mitgebracht? Ich habe meine grüne Cargohose mitgebracht. So, und wir haben es vorhin in der Tiefgarage gehabt. Ja, du hast ein ähnliches Problem. Ja. Unser Spleen. Mich begleitet diese grüne Cargohose tatsächlich seit meinem 15. Lebensjahr. Da habe ich die erste, glaube ich, gekauft. Und seitdem ist das ein fester Bestandteil, weil du hast mich ja gefragt, bring was mit, was dich dein ganzes Leben lang begleitet. Und mir ist nichts eingefallen. Sag ich, okay, erfinde ich jetzt was, ja, und irgendeinen coolen Gegenstand, dass ich hier irgendwo was Cooles droppen kann. Und dann sag ich, nee, eigentlich ist es wirklich die grüne Cargo. Und ich bin aber erst vor 1-2 Jahren drauf gekommen, als mir unser Ansprechpartner bei Indeed gesagt hat, heute mal nicht in der grünen Cargo. Und dann sag ich, ja, nee. Sagt er, ja, aber sonst hast du das Ding doch immer an.
Ist der Tim Verhoeven oder wer hat's
Nee, Michael Jacobi. Okay. Unser erster Ansprechpartner damals bei Indeed, der damals bei uns im Startup Campus saß und gesagt hat, hey, eure Idee ist, glaube ich, ganz cool, und wir sind auch gerade ganz am Anfang und lass uns was zusammen machen. Ja, und da ist eine wahnsinnig vertrauensvolle, tolle Partnerschaft draus entstanden, die jetzt auch die letzten 10 Jahre auch gehalten hat und hoffentlich noch ganz lang hält, und da auch die Verbindung mit Indeed, auch mit dem Tim, ja, aber es war damals tatsächlich der Jacobi.
Und ihr könnt beruhigt sein, es ist nicht diese Hose, die ihn jetzt seit 15 Jahren begleitet, sondern das Modell. Also die, die wird schon auch gewaschen, die wird auch gewechselt. Also es ist alles ganz angenehm.
Das ist immer noch die gleiche wie vor. Das ist Qualität, ja.
Richtig. Ich werde auch öfter darauf angesprochen, weil ich sehr, sehr gerne diese Hose trage. Also wir haben eigentlich genau das Gleiche. Aber wir wechseln durch und sind da beide auch mit unterschiedlichen Hosenmodellen sehr gut abgestimmt. Wir haben über Innovation gesprochen, über die Hose, die dich jetzt schon in unterschiedlichen Varianten eine ganze Zeit begleitet. Ja. Und dann gibt es noch eine Sache, auch eigentlich hast du es so ein bisschen schon anklingen lassen, weil ich dich gefragt habe, bist du ein Gamer? Hast du gesagt, na, wenn ich mal Zeit habe, dann bin ich eigentlich auch ganz froh, wenn ich ein bisschen in die Ruhe komme. Ja. Da hast du ja auch für dich was entdeckt, Zen-Buddhismus. Interessanterweise bin ich da auch gerade so ein bisschen dran, das zu erforschen, weil ein Kumpel von mir sagt immer, wenn ich gestresst bin, stell dir vor, im Hier und Jetzt ist alles gut. Jetzt habe ich gerade das Gordon Herbert Buch gelesen, der hat auch gesagt, das ist aber das Schwierigste, dieses Hier und Jetzt zu akzentuieren, weil gerade wenn du zum Beispiel ein Spiel gewinnst, du gewinnst das erste Mal gegen die USA im Halbfinale, bist dann im Finale und dann diesen Switch schon wieder. Ja. Jetzt müssen wir hier ins Hier und Jetzt kommen. Deshalb ist da so ein bisschen die Idee auch zu sagen, man ist vielleicht immer auf dem Weg, weil es diesen Zustand des Ankommens nicht gibt. Zen-Buddhismus, wenn ich dir dieses Stichwort jetzt einfach wie bei einem Hund, über den wir gesprochen haben, wie einen Beißknochen hinleg, was begeistert dich daran? Welche Auseinandersetzung hast du? Was gibt dir das auch? Für was steht es für dich?
Ja, da muss man mal die Geschichte erzählen, wie ich da hinkomme. Ich bin kein spiritueller Mensch, ja, überhaupt nicht oder war es nicht. Ja, also immer ganz ganz in der Wirklichkeit und alles andere war dann irgendwie nichts, aber auch immer getrieben und schnell, ja, und wenn man dann mal ein gewisses Alter erreicht hat, dann schaut man auch mal in den Rückspiegel, ja, und schaut zurück und sagt, okay, jetzt liegt ja weniger Zeit vor mir wie hinter mir, ja, und dann merkst du aber auch, dass dann auch, also das Thema Erfolg und Gründung und das wird ja alles immer geschönt und so, aber die Schattenseiten, die bespricht natürlich keiner, ja, das ist einfach ein Riesending ist, wenn du so ein Unternehmen gründest, den Druck zu haben. Corona, also Pandemie, war für uns echt die Schelle Gottes, ja, wo du dann echt gesagt hast, okay, was geht jetzt ab, wenn von heute auf morgen nichts mehr geht und du trotzdem aber noch ein Unternehmen hast, mit damals, glaube ich, 12 oder 15 Leuten waren wir damals und sagen so, es geht nichts mehr, ja, wie geht's jetzt weiter? Du nimmst ja Amplify mit ins Bett, ja, du träumst von Amplify, am nächsten Morgen stehst du wieder, es gibt nur noch dieses Thema, ja, und irgendwann merkst du auch, dass es an dir zehrt, dass es auslaugt, ja, und du bist immer, mein Thema war dann eben Rückspiegel gucken und dann immer zu merken, du bist immer 3-4 Tage voraus oder schon in der nächsten Aufgabe drin, du bist nicht mehr im Jetzt und Hier, so wie wir zwei jetzt, ja, und musst dich darauf einlassen, sondern normalerweise hätte ich, glaube ich, vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr noch dran gedacht, wenn ich hier sitze und mit dir spreche, was heute noch alles ansteht und mit wem ich heute noch alles quatschen muss und was ich denn noch machen muss, wenn ich wieder ins Auto steige, wie viele E-Mails ich noch beantworten muss und so weiter und so fort. Und das macht dich, auf Dauer macht dich das kaputt. Ja, und wir haben einen wahnsinnigen Zuwachs an psychischen Krankheiten, an Burnouts und weiß der Geier was. Und aus diesem Thema oder ich wollte dieses Risiko nicht mehr eingehen und habe gemerkt, ja, ich bin immer so die letzten paar Jahre so auf der Gratwanderung zwischen jetzt kippt's und jetzt geht's wieder. Ja, und zum Jahresende immer ganz stressig. Ich meine, wir sehen jetzt am Jahresende, ich hätte letztes Jahr keinen Podcast am Jahresende gemacht, ja, weil ich gewusst habe, ich bin gar nicht in der Lage dazu, das irgendwie zu fassen oder einen vernünftigen geraden Satz rauszukriegen, weil es einfach zu viel war im Jahr.
So. Ich hab gut heute.
Genau, und deswegen, ist ein Geschenk. Heute ist besser, ja, und deswegen habe ich mich damit beschäftigt und habe dann irgendwann mal vor ein paar Jahren eine Doku gesehen über das Zen-Kloster in Buchenberg, ja, und dann auch noch einen Podcast gehört, dann relativ, war dann irgendwann letztes Jahr, Ende letzten Jahres, wo dann auch irgendwie ein Startup-Gründer einmal im Jahr dorthin geht, ja, und wenn man dann mal da hinter die Kulissen guckt, wer da alles schon war und wer dann eben diese Techniken nutzt, ja, dann wundert es einen schon manchmal, was da für Namen auf der Liste stehen und habe ich da angemeldet für ein Seminar. Vorher, wie gesagt, noch nichts am Hut gehabt mit spirituellen Dingen oder mit Zen-Buddhismus oder Buddhismus allgemein und habe mich da mal für eine Woche eingeloggt und habe da mal die Handbremse gezogen. Und das Schöne ist, kommst da runter, du findest zu dir, ja, da wird auch nicht viel gesprochen, ist ja so ein Schweigeding, ja, also wie gesagt, du unterhältst dich viel mit dir selber, ja, und bist da und dann findest du wieder deine Mitte und kommst runter und bist wieder bei dir und bist wieder im Hier und Jetzt, so, und das lernst du da und das hat mich wahnsinnig begeistert. Die ersten 3 Tage waren irrsinnig schwierig, ja, weil du musst auch die ganze Zeit auf den Knien sitzen oder im Schneidersitz oder sonst solche Geschichten. Wenn das vorher nicht gemacht hast, tut es unheimlich weh nach 10 Minuten. Und du meditierst wirklich 8 Stunden am Tag, ja, bist du dann in deiner Meditation drin. Und Endergebnis war, dass ich ruhiger, abgeklärter geworden bin, dass ich in Situationen, wo es dann zu viel wird, auch dann Techniken habe, wo ich dann wieder runterkomme, wo ich dann wieder zu mir selber finde, wo ich dann wieder klarer werde im Kopf, klarer meine Entscheidungen. Und seitdem ist einfach der Arbeitsalltag auch einfacher, weil ich fokussierter an meiner Arbeit bin und wesentlich mehr geschafft bekomme wie vorher, weil ich nicht mehr in dem jetzt schon das Nächste bin, sondern jetzt, ich bin hier und jetzt und ich mache das jetzt hier und dann die nächste Aufgabe folgt, wenn ich damit fertig bin. So, und da, und das hat mich wahnsinnig begeistert und deswegen mache ich da auch weiter den Weg, genau.
Und wie schaffst du das konkret? Also vielleicht, weil das ist jetzt, du sagst ja, ne, das ist schon auch eine Weile her, mhm, und du hast es ja aber auch scheinbar sehr gut in den Alltag transferiert bekommen. Ich glaube, wenn man sich da ganz bewusst mit auseinandersetzt, sagt so, ich bin jetzt im Hier und Jetzt und ich atme und ich gehe darauf ein, dann klappt es. Aber gerade wenn man in dieses Fahrwasser kommt, in diesen Trott, ja, wenn man dann gedanklich auf der Autobahn fährt und irgendwie eine gewisse Geschwindigkeit hat und außerdem als Unternehmer, auch wenn du sagst, du bist jetzt bei der Holding, aber wenn man, da muss man ja auch ein Stück weit voraushandeln, ja, weil wenn du im Endeffekt nicht an den Termin in einer Woche denkst, dann ist der Termin, hast du nichts vorbereitet. Also wie schaffst du da für dich auch diese Balance, beziehungsweise hast du Techniken, die du unseren HörerInnen vielleicht auch mit an die Hand geben kannst, die dir da helfen?
Nichts mehr vorbereiten, einfach frei raus. Nee, Spaß.
Einfach du, Lego, bisschen Lego auf dem Tisch mit der Ente.
Lego auf dem Tisch, jetzt machen wir mal eine Ente, dann schauen wir schon weiter.
Und dann kommt noch der pinke Hund.
Das ganze Ding hat ja nichts mit, ist zwar der Zen-Buddhismus und Buddhismus ist eine Religion, aber der Zen-Weg hat wenig mit Religion zu tun. Also du kannst dann noch die Religion noch andocken, ja, musst du aber nicht, ja. Dieses Zen-Thema, Zen-Leadership wird übrigens in allen japanischen und chinesischen Unternehmen wird das viel gelebt, ja, und gerade bei den Japanern, also den japanischen Zen-Buddhismus, der ist so eben, das ist so mein Weg, ja, und man sieht eben, dass die Japaner irrsinnig aufgeräumt sind, innovativ sind und wirklich aus der Geschichte heraus schon viel mehr erreicht haben aus ihrer eigenen Mitte der Gesellschaft, wie die westliche Gesellschaft das jemals erreichen würde. So, und jetzt gilt es ja darum, dieses ganze Thema zu adaptieren auf den europäischen, westlichen Bereich und in die Meditation dann reinzukommen. So, das ganze Thema zu erklären, wir jetzt Abendfüllen, aber im Grunde genommen geht es darum, sei achtsam zu dir, dann bist du achtsam zu anderen, sei achtsam auf andere, dann bist du achtsam zu dir. Also die Achtsamkeit zu sich selber ganz anders zu kommunizieren, ganz anders mit den auf Menschen zuzugehen, komplett vorurteilsfrei, ja, nicht bewerten. Und wenn du das lebst, kriegst du ein ganz anderes Feedback. Ja, du fühlst dich wohler in den Gesprächen. Dein Gegenüber fühlt sich wohler, weil er eben jemand Offenes vor sich hat und keinen, der jetzt irgendwo schon mit Vorurteilen vollgepflastert ist. Und das Ganze sollte sich auch in der Gesellschaft dann widerspiegeln, ja, weil wir ja in so einer Ellenbogengesellschaft, jeder macht seins und so weiter. Dann haben wir noch das Thema mit Einsamkeit und das sind alles so Themen, die sich da eben, wo man sehr viel mit erreichen kann. So, und jetzt hast du aber gefragt, ja, wie ich das anwende für mich, ja. Das war jetzt, das Seminar war an Ostern, ja, bin da raus und dann hieß es aber, jetzt musst du gucken, dass du das irgendwo in den Alltag integrierst. Und jetzt ist es so, dass ich wirklich jeden Morgen versuche, also nachdem die Kinder dann aus dem Haus sind, weil dann kehrt dann auch die Ruhe wieder ein, ja, im Haus. Dann meditiere, 10 Minuten, 15 Minuten meditiere und dann eben noch eine Sportübung dahinter setze. Entweder ich gehe dann laufen oder gehe dann noch ins Studio oder mache einfach bloß die Stretching-Übungen, also Körper- und Geisttraining, weil wir beschäftigen uns viel mit dem Körper, ja, es geht um Supplements, die du einnehmen kannst, hier, dass du dich besser fühlst, dann um die Ernährung, um Fasten und da wird ja ein wahnsinniges Geld mitgemacht, ein Riesenmarkt, aber die mentale Gesundheit, die wird so ein bisschen hinten angestellt. Ja? Also da beschäftigen sich nicht so viele damit. Also wir hatten mal bei Amplify die Meditationsrunden, ja, oder die Auszeitrunden, wo wir zweimal die Woche dann eben eine halbe Stunde war es, meditiert haben zusammen, schon davor, bevor ich da in dem Kloster war. Ja? Und ich habe da zwei, dreimal mitgemacht, fand das auch schon cool. Aber im Endeffekt ist es so, dass du, wenn du dieses Programm fährst, ganz anders in den Tag startest, viel klarer. Du resettest dich, also du kommst, du lockst dich in den Tag ein, du resettest dich und bist dann viel klarer in deinem Tagesablauf, in deiner Struktur und auch in deinen Entscheidungen. Und da geht's dann wieder, wenn du sagst, dieses Vorbereiten, ja, nee, wie gesagt, ich bereite mich trotzdem auf Termine vor und muss trotzdem auch an die Zukunft denken, aber ich mache das viel strukturierter wie vorher. So, und gehe auch wirklich auf Gespräche anders ein. Wenn ich E-Mails bekomme und sofort keine direkte Antwort oder wenn es ein bisschen schwieriger wird, dann schlafe ich erstmal Nacht drüber. Ja, dann meditiere ich wieder und denke mir so, und gehe dann, lese die E-Mail dann nochmal und sage, okay, jetzt habe ich die richtige Antwort drauf. Und meistens, glaube ich zumindest von meiner Warte aus, ist die ist das, was dabei dann rumkommt, wesentlich besser, als wenn ich jetzt ad hoc schnell emotional irgendwo geantwortet hätte. So, und um das geht's einfach, um diese Ruhe zu finden, klarer zu werden, sich einfach in den Tag einzulocken und dann eben strukturierter ranzugehen und auch ganz anders mit seinem Umfeld umzugehen, viel hilfsbereiter, offener, komplett wertungsfrei, und damit fahre ich echt gut, ja.
Vielleicht noch die Anschlussfrage, die Meditation, die du dann verübst, ist das, machst du dir eine gewisse Musik an, schließt du die Augen, also wenn du da so reingehen magst, aber wie sieht die aus?
Das geht ja in die Stille kommen, wir können nachher nochmal in den Shownotes eben nochmal den YouTube-Kanal nochmal verlinken und die Website, dass sich jeder mal so ein eigenes Bild dann machen kann, aber es ist eine Meditation in der Stille, da gibt's keine Anweisungen, kann man machen, ja, dass man noch irgendwo noch jemand mitlaufen lässt, eine geführte Meditation macht, aber im Endeffekt ist es die Stille. Mhm. Ja, dann gibt's noch die Rezessionen vorher, sind so Texte, die ihr liest, um einfach schon mal reinzukommen, ja, so japanische Texte, und dann gehst du in den Schneidersitz, also was der Schneidersitz, auf die Knie. Also wichtig ist immer, dass die Hüfte höher ist wie die Knie, ja, und dann dass du aufrecht da sitzt, ja, dass es fließen kann, und dann in die erste Atemübung gehst. So, und wenn du, wenn es mal einer machen will, ja, dass er, der jetzt von den Zuhörern jetzt oder Zuhörerinnen, wenn du einatmest, hältst 4 Sekunden Atem an, also das ist ein ganz normales Breathwork eigentlich, ja, das kommt ja aus der Meditation, ja, hältst den Atem 4 Sekunden an, atmest aus, in deinen Bauch, in deinen Bauch raus, also hier in die Mitte von deinem Körper ausatmen, wieder 4 Sekunden halten, wieder einatmen und diese 4 Sekunden lösen. Und dann wirst du relativ schnell merken, wenn du aufrecht sitzt und deine Hände wirklich im Schoß behältst, dass du ruhig wirst, klarer wirst, und wenn das ganze Thema Meditation ist eine Übung, ja, die du tagtäglich machen musst, ja, und so oft wie irgendwie möglich und so lang wie irgendwie möglich, und irgendwann kommst du in den Bereich rein, wo du durch dieses Atembeobachten deinen Kopf ausschalten kannst und deine Gedanken ausschalten kannst. Also die kommen und gehen, und irgendwann sind die einfach nicht mehr da, und du bist dann einfach in diesem Raum, in diesem erweiterten Raum, wo du halt komplett klar bist, ja, und eben dieses ganze Kopfkino weg ist. Einfach weg, ja. Und das erreichst du dann irgendwann aber erst nach ein paar Tagen. Also bei mir hat es das erste Mal dann nach 4 Tagen im Kloster Klick gemacht, dass mal das Licht in der Birne aufging, und das war schon ein tolles Erlebnis, ja. Was du alles mit dem Körper anstellen kannst, um einfach dich zu resetten und wieder da anzukommen, wo du eigentlich hin willst. So, und wie gesagt, mit der Ernährung machen wir das, aber mit unserer mentalen Gesundheit passiert da relativ wenig. Und ich kann es bloß jedem empfehlen, der eben so einen stressigen Alltag hat oder einfach nicht sich einfach mal rausnehmen will aus der Welt, weil die ist verdammt schnell, ja, sind wir ehrlich. Und da kommen auch, wie gesagt, die ganzen psychischen Krankheiten her, und da haben wir gerade echt ein Thema. Und da ist einfach ein Weg dazu, um einfach wieder runterzukommen und sich mal wieder aufs Wesentliche zu konzentrieren.
Das heißt, ich hoffe, du schaust ausreichend in den Rückspiegel, hast auch ein schnelles Auto, dass du allseits vorsichtig fährst. Du hast zum Ende des Podcasts auch einen schönen Zirkelschluss hinbekommen, finde ich, zwischen dem asiatischen Kulturkreis, dem Thema Körper und Ernährung. Und passenderweise dazu habe ich den Glückskeks mitgebracht, den ich dich bitten würde, jetzt mal zu öffnen.
Ja, gespannt.
Genau, bin ich auch gespannt, was sich dahinter verbirgt. Genau, einfach mal. Guck mal, ist auch schön, meinen Podcast zu kruscheln, oder? Das ist doch auch so was Verbotenes.
Der Ton wird mich hassen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich esse den auch nicht.
Das darfst du machen. Ich weiß nicht, ob er in deinen Ernährungsplan passt oder ob da. Ich esse den nachher, wenn der Ton weg ist. Komm, jetzt liegt doch was auf dem Tisch. Ist das nicht schön?
Erfolg ist keine Reise. Erfolg ist eine Reise, kein Ziel.
Und was sagt Patrick Scher dazu?
Ja. Kann man so unterstreichen. Der Weg ist das Ziel, sagt man so schön. So, oder wie es in der Politik so aussieht, wir müssen ins Tun kommen, ja, oft gesagt.
Ja, ich finde, es gibt auch diesen Spruch, Glück ist kein Zielzustand, sondern eine Art zu reisen. Das ist so ein bisschen das Ding, weil es gibt in Frankfurt eine Laufroute, die ich sehr oft also quasi wähle, und da ist so ein Spruch, are you happy in this modern world? Und der hat irgendwie in der Corona-Zeit, weil du auch vorhin drüber gesprochen hast, viel mit mir gemacht, weil ich so dachte, bin ich jetzt eigentlich glücklich? Und glücklich, finde ich, ist halt schon so eins drüber, aber ja, zufrieden oft. Also so, das heißt, Glück ist, glaube ich, schon sowas, was man sich sehr bewusst machen muss und wo es auch viel braucht, aber glücklich bin ich zum Beispiel in so Momenten wie jetzt, wenn so tolle Gäste kommen, muss ich wirklich sagen, einfach auch, wenn man sich austauschen kann, das macht mich zum Beispiel sehr glücklich.
Vielen Dank fürs Kompliment, aber das ist tatsächlich, ist die Frage, sich damit zu beschäftigen, was ist denn Glück und mit was bin ich glücklich? So, und das war ja auch eben von der Reise auch der Anfang so, ich habe ja alles, aber bin nicht glücklich. Ja, also ich bin erfolgreich, alles schön, tolle gesunde Kinder, Familie, ich bin gesund, mir geht's gut, habe ein cooles Umfeld, also richtig happy bin ich nicht so. Und das wird alles mal zu wertschätzen und dafür ist auch da mal wieder Glück neu zu definieren. Und ja, ich meine, das größte Glück ist ja, wenn du einfach in der Welt bist, gesund bist und vor allem Leute kennenlernst im Netzwerk, die dich weiterbringen. Und die Interaktion mit Leuten, das ist das, was dann wirklich auch glücklich macht. Ja, so ein Abend am Stammtisch ist meistens besser für die mentale Gesundheit wie alles andere, was du machst. Also die Interaktion mit anderen Menschen oder auch mit fremden Menschen oder auch Personen kennenlernen, die dich weiterbringen. Und ich glaube, ja, du hast es angesprochen, ich finde es auch mega, dich kennengelernt zu haben. Und war auch wieder ein Zufall, ja, der uns zusammengebracht hat und macht aber echt Laune. Und wir haben ja schon einige Gemeinsamkeiten schon im Vorfeld schon besprochen gehabt.
Und für uns geht's heute Abend ja noch weiter. Wir in der Stadt mit Art im Namen Stuttgart. Also dass Kunst in Stuttgart steckt, ist glaube ich auch kein Zufall. Aber da werden wir uns heute Abend noch ein paar schöne Bilder anschauen. Und vielleicht um dieses Ankommen, weil wir sind jetzt auch beim Ende des Podcasts angekommen. Ich habe gleich noch so 2-3 Entweder-Oder-Fragen für dich. Aber ich glaube, wichtig ist, sich auch bewusst zu machen, dass man im Leben nie ankommen wird, sondern eigentlich immer auf dem Weg ist. Und wenn man das sich, sagen wir mal, auch so ein bisschen vergegenwärtigt, dann ist man nicht diesen Schritt weiter voraus, den du angesprochen hast, sondern vielleicht ein Stück weit mehr im Hier und Jetzt.
Und der Weg ist ja, wie hier schon, der Weg ist das Ziel, ja, und der Weg ist ja nie vorprogrammiert. Also ich habe mir im Leben nicht träumen lassen, dass ich dann von diesem Dekorateursberuf irgendwann mal ein paar Jahre später oder ein paar Jahrzehnte später Geschäftsführer bin von der Holding, ja, und ein eigenes Unternehmen gegründet habe zusammen mit ganz tollen Leuten. Ja, muss man auch immer dazu sagen, ja, dass der Erfolg ja nicht nur auf meinen Schultern lastet, sondern auch lastet oder von mir abhängig ist, sondern von den ganz vielen Leuten, die da mit den Weg gegangen sind. Da nochmal hier viele Grüße ans Amplify-Team und alle Unterstützer und alle, die damals mit dabei waren und heute noch mit dabei sind, weil ohne euch wäre es auch nicht gegangen hier. Ohne euch wäre es auch nicht gegangen hier. Blick in die Kamera. Und ohne euch wird es auch in Zukunft nicht funktionieren. Und dafür erstmal vielen Dank. Und da bin ich unglaublich dankbar, dass ich den Weg habe gehen dürfen. Und wer weiß, was noch alles kommt. Ja, wir bleiben ja dran.
Und ich finde, die Sachen hängen bei dir auch mehr zusammen, als man denkt. Also sowohl beim Thema Branding, Marke, jetzt Arbeitgebermarke, auch mit dem Thema Dekorateur oder Schauwerbegestalter, da sind eben schon, sagen wir mal, viele Parallelen, die, glaube ich, so als Handwerks- oder als Rüstzeug in deinem Leben auch da, sagen wir mal, sehr stringent miteinander zusammenhängen. Zum Abschluss, ich habe es gesagt, noch ein paar Entweder-Oder-Fragen.
Ja.
Und ich bitte dich wirklich, aufs Oder einzugehen, also in die eine oder andere Richtung zu gehen. Viel oder wenig Deko im Schaufenster?
Wenig, weniger ist mehr.
Schwarze oder rote Piste?
Rote, bin Ende 40.
Retro-Game oder Konsolenparty?
Retro.
Digitales oder analoges Reisetagebuch?
Analog.
Ausbildung oder Studium?
Ausbildung.
Sehr gut, dann haben wir dieses Quiz gemeistert. Ist manchmal gar nicht so einfach. Ich will es auch gar nicht, dass wir es jetzt groß begründen, sondern einfach mal so ein bisschen stehen lassen. Ich finde auch gerade schön, dass du Ausbildung auch genannt hast, weil ich glaube, das ist auch etwas, was häufig noch stark unterschätzt ist, aber auch da genau dieses praktische Handwerkszeug eben lernt. Und ja, deshalb sage ich auch ganz lieben Dank für deine ganzen praktischen Tipps, die du uns heute mitgegeben hast, für die ganzen Impulse. Auch schön, dass du dein Team so benannt hast, dass du den HörerInnen, das hat mich auch gefreut, so angeboten hast, ne? Wie du ins Meditieren kommst, was du auch gemacht hast, weil Roger Federer zum Beispiel, der hat 80% seiner Matches gewonnen am Ende, aber nur 54% seiner Punkte. Und wenn man auf Roger Federer blickt, dann denkt man ja immer, der war mega erfolgreich. Aber wenn du überlegst, jeder zweite Ball war irgendwie ein Fehler oder war weg, dann glaube ich, kriegt dieser Gedanke, it's only a point, ein anderes Gewicht. Und deshalb finde ich es auch immer cool, wenn man sagt, ja klar, ich bin erfolgreich, ich bin dankbar, aber da steckt eben auch was dahinter und ich habe halt auch meine Konflikte oder meine Herausforderungen und die gehe ich an. Und deshalb ja auch ein schöner Mutmacher, um das vielleicht abzuschließen, den du uns heute gegeben hast. Und da sage ich ganz, ganz lieben Dank.
Ich sage danke, freue mich, wenn wir es irgendwann nochmal machen, ja, den Podcast, und freue mich auch heute Abend mit dir auf das Event zu gehen.
Und wir freuen uns auch, dass ihr diesem Podcast gefolgt seid, dass ihr hoffentlich auch Event-Unterhaltung hattet heute hier. Wenn ihr euch mit Patrick vernetzen wollt, ist es natürlich ganz problemlos möglich über LinkedIn. Andernfalls, wenn ihr ihn nicht findet, könnt ihr natürlich auch uns schreiben, dann stellen wir da entsprechend den Kontakt her. Wir sind gespannt, was auch mit dem Thema E-Sports, Messen passiert. Fand das heute auch einen sehr, sehr coolen und spannenden, innovativen Ansatz. Wir wünschen dir natürlich und deinen Kollegen und Kolleginnen, die du hier ganz liebevoll genannt hast, nur das Beste und sagen danke an euch, wünschen euch noch einen schönen Tag. und bis hoffentlich ganz bald.